Voices of Implantology. Der Podcast für die dentale Implantologie. Join the conversation.
Die Erfolgsquote der Sofortimplantation ist heute 1:1 vergleichbar mit der konventionellen Implantation. Das heißt, es gibt vom Risikoprofil keinen Grund, auf die Sofortimplantation zu verzichten. Wichtig ist aber natürlich die richtige Indikationsstellung und die richtigen Techniken. Denn natürlich hat die Sofortimplantation eine Lernkurve und hat ihre Challenges. Aber wenn man da im sicheren Fahrwasser bleibt, ist tatsächlich die Erfolgsrate die gleiche wie bei der Spätimplantation.
Sofortimplantationen und Sofortversorgungen bieten faszinierende Möglichkeiten. Aber sind sie auch alltagstauglich, insbesondere in der Zusammenarbeit mit Überweisern? Diese Frage gehen wir heute mit Dr. Jörg Opin nach. Jörg ist Oralchirurg aus Penzberg in eigener Praxis. Und Jörg, wir starten direkt mit der ersten Frage. Eine Sofortimplantation bietet gegenüber einer verzögerten oder Spätimplantation Vorteile für den Hart- und Weichgewebeerhalt. Würdest du dieser These zustimmen?
Vielen Dank erstmal für die Einladung, Oliver, und dafür, heute hier sein zu können. Und ja, bei der ersten Frage muss ich dir gleich widersprechen oder muss die Frage gleich verneinen. Denn ich glaube, das war so der größte Irrtum in den 90er und in den Nullerjahren, gerade in der ästhetischen Zone, wo wir viele Misserfolge gesehen haben in der Sofortimplantation. Heute wissen wir, dass die Sofortimplantation keinen Knochen halten kann. Grundsätzlich nein. Das heißt, die Abbauprozesse, die Umbauprozesse, die in der Alveole nach Zahnextraktion stattfinden, finden immer statt, ob mit oder ohne Implantat. Und somit bleibt nur der Phänotyp, also die Gingiva-Dicke, die Knochendicke, wie wir seit der Arbeiten in der Studiengruppe um Danny Buser und Kollegen wissen, der entscheidende Faktor, der Schlüsselfaktor. Das heißt, die Risikoselektion, gerade in der ästhetischen Zone, ist in der Sofortimplantation extrem wichtig.
Stichpunkt Risikoselektion bedeutet, Indikationsstellung ist wichtig. Dafür braucht es natürlich entsprechende diagnostische Maßnahmen. Wie gehst du da ran in der Fallselektion?
Genau, also das Wichtigste ist tatsächlich in der ästhetischen Zone die Ästhetikanalyse. Was habe ich für einen Biotyp? Habe ich einen dünnen oder einen dicken Biotyp? Was habe ich für einen Knochen zu erwarten? Ist die bukale Knochenlamelle intakt? Darüber hinaus sollten keine akuten Infektionen vorliegen, das heißt vom parodontologischen Gesichtspunkt her, aber natürlich auch apikale Läsionen sollten nach Möglichkeit vorher therapiert sein. Wenn wir ehrlich sind und über Knochendicken sprechen, zum Beispiel bukal, dann sind wir natürlich auch ganz schnell in der dreidimensionalen Bildgebung, in einem DVT oder in einem CT. Wenn man sich regelmäßig und intensiv mit der Sofortbelastung befasst, ist das für mich tatsächlich heute notwendig und unerlässlich.
Kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr auch die Fallbilder dieser Episode sehen möchtet, schaut euch das Video auf unserer Website voicesofimplantology.com an. Den Link findet ihr in den Shownotes. Du hast gesagt, der bukale Knochen geht so oder so verloren, die bukale Knochenlamelle. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, operative Techniken, das doch irgendwo zu umschiffen? Stichwort Socket-Shield-Technik.
Ja, also letztlich gibt es praktisch zwei Ansätze. Du kannst zum einen den Verlust der bukalen Lamelle oder den Verlust des Bundle Bones, was die innere Auskleidung der bukalen Lamelle darstellt, akzeptieren und versuchen mit einer nach Palatinal versetzt positionierten Implantatposition und einem Auffüllen des Gaps zwischen Implantat und Alveole mit einem möglichst nicht resorbierbaren Knochenersatzmaterial im Prinzip die äußere Form zu halten. Ich habe von einem Kollegen aus den USA, dem Dr. Homazadeh, bei einem Vortrag ein sehr schönes Bild bekommen, was sich mir sehr eingeprägt hat. Er hat gesagt, Socket Preservation funktioniert wie ein Glas, was man nimmt und mit Wasser füllt. Und wenn man dieses Glas dann in den Gefrierschrank stellt und gefrieren lässt und danach das Glas mit dem gefrorenen Wasser wieder rausnimmt, kann man das Glas einfach zerschlagen. Es bleibt trotzdem das Volumen als gefrorenes Wasser vorhanden. Und diese Idee gilt praktisch für die Socket Preservation oder für das Auffüllen der bukalen Lamelle. Du hast den Spalt zwischen Eigenknochen und Implantat aufgefüllt mit einem Material, was sich verfestigt. Und du verlierst trotzdem die bukale Lamelle. Es bleibt aber das Restvolumen stehen. Praktisch das Wasser ohne Glas. Das ist der eine Ansatz. Die zweite Möglichkeit wäre dann tatsächlich der Versuch, den Bundle Bone und den bukalen Knochen eben doch zu erhalten und nicht nur zu ersetzen durch Knochenersatzmaterial. Das ist die sogenannte Socket Shield oder wie man im Englischen sagt, Partial Extraction Technik. Die Idee ist eine ganz andere. Die Idee fußt auf die Arbeitsgruppe um Markus Hürzeler, die Idee entwickelt haben und weiter perfektioniert haben, dass man, wenn man einen Zahn entfernt, einen Teil der bukalen Wurzel tatsächlich erhält. Mit der Idee, wie wir heute wissen aus den Studien, wird der Bundle Bone hauptsächlich durch das Parodont selbst ernährt. Das heißt, die Durchblutung dieses lamellären Knochens kommt durch den Kapillarplexus im parodontalen Gewebe. Und wenn wir den Zahn ziehen, zerstören wir unvermeidlich das parodontale Gewebe komplett. Es wird resorbiert, das heißt, die gesamte Durchblutung geht weg. Und wie wir heute aus den Studien wissen, ist das offensichtlich der Schlüsselfaktor für den Verlust des Bundle Bones. Bei der Idee der Socket Shield Technik ist die Idee eigentlich die, dass ich tatsächlich den bukalen Anteil des Parodonts vital erhalte, obwohl ich dahinter ein Implantat setze. Und dadurch kann man tatsächlich den Hartgewebsverlust und damit natürlich auch den Weichgewebsverlust tatsächlich minimieren. Und da sammeln wir selber auch erst die ersten Erfahrungen, die aber im Moment extrem vielversprechend aussehen.
Bevor wir weitermachen, ein kurzer Hinweis. Diese Episode gibt es auch im Videoformat auf unserer Website voicesofimplantology.com. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wie muss denn das Socket Shield genau aussehen? In welcher Dimension und Ausdehnung präparierst du das genau?
Hier hat sich die original in der Erstpublikation beschriebene Technik mittlerweile mehrere Modifikationen erlebt. Mittlerweile wissen wir, dass es sinnvoll ist, tatsächlich ein relativ großes Stück des bukalen Zahnanteiles zu erhalten. Mit groß meine ich jetzt nicht dick, sondern ich meine lang. Also wenn wir uns vorstellen, das wäre unsere Zahnwurzel, dann versuche ich tatsächlich mit meinem Socket Shield gut 2/3 der Zahnwurzel zu erhalten. Ich muss nur sicherstellen, dass ich den Apex mit eventuell apikaler Behärtung und so weiter und so fort natürlich vollständig entfernt und vollständig auskuratiert habe. Aber ich versuche tatsächlich, weil ich ja die Vitalität, die Blutversorgung für die bukale Knochenlamelle erhalten will, das Parodont am Leben erhalten will, versuche ich tatsächlich etwa 2/3 des bukalen Zahnanteiles zu erhalten. Ich präpariere diese Scherbe dann mit rotierenden Instrumenten, also mit feinen, langen Diamanten, tatsächlich sehr, sehr dünn, auf eine Dicke von etwa 1 Millimeter oder weniger, denn auch hier hat sich die Technik mittlerweile etwas modifiziert. Wir versuchen heute bei der Implantatsetzung nicht mehr in Kontakt zu der Wurzel zu kommen. Also sozusagen nicht das Implantat in den Zahnanteil hineinzuschrauben, sondern das Implantat nach oral versetzt zu setzen und den Gap auch hier aufzufüllen. Da verwende ich dann allerdings kein Biomaterial, sondern da verwende ich rein autologen Knochen. Und weil ich ja hier keine Resorptionsbremse brauche, wie ich das durch synthetisches KEM-Knochenersatzmaterial oder Biomaterials hätte, sondern ich will ja nur die Vitalerhaltung der bukalen
Zahnlamelle. Liegt dir der Knochen ausreichend vor? Weil du hast ja eigentlich keinen klassischen Bohrstollen.
Wie in der Sofortimplantation eigentlich immer. Also tatsächlich ist ja der Bohrstollen tatsächlich eigentlich meistens so im palatina-apikalen Drittel der Extraktionsalveole nur. Also eine klassische Bohrstollenpräparation ist es ja bei der Sofortimplantation eigentlich nie. Und insofern ist es kein von der Implantatposition und von der Implantatpräparation kein Unterschied, ob mit oder ohne Socket Shield. Es ist das Verfahren, was man sonst klassisch von der Sofortimplantation kennt.
Okay, also du verwendest die Bohrspäne.
Ich verwende die autologen Bohrspäne, genau, um die Frage zu beantworten. Genau.
Hört sich spannend an, aber sicherlich extrem kompliziert zu operieren, könnte ich mir vorstellen. Partielle Zahnextraktion etc.
Ja, also man muss sich tatsächlich reinarbeiten. Es hat wie alles eine Lernkurve und tatsächlich ist es so, dass die Zahnextraktion und der Erhaltung dieser bukalen Lamelle mit entsprechenden Spezialinstrumenten wesentlich mehr Zeit, in meinen Händen noch wesentlich mehr Zeit erfordert als das eigentliche Implantat setzen. Das heißt, ja, es ist techniksensitiv und es ist zeitig aufwendig. Die Ergebnisse, die wir sehen, rechtfertigen das aber absolut in meinen Augen.
Okay. Was sind aus deiner Sicht die Challenges bei der Sofortimplantation?
Naja, die erste und eine der größten Challenges ist natürlich gleich erstmal, den Zahn rauszubekommen. Weil, wie wir ja wissen, steht der Zahn dem Implantat im Weg. Nein, jetzt mal ohne Scherz. Es hat ja normalerweise einen Grund, dass wir den Zahn ziehen. Das heißt, der Zahn hat zum Beispiel eine Wurzelfraktur, eine endodontische Fraktur, eine tiefe Kronenrandkaries. Das heißt, ich brauche schon mal geeignetes Instrumentarium und einen geeigneten chirurgischen Workflow, um diesen Zahn so atraumatisch wie möglich zu entfernen. Das ist natürlich die erste große Challenge. Die zweite Challenge sehe ich darin, eine ausreichende Primärstabilität zu erreichen, vor allem, wenn ich nicht nur in eine Sofortimplantation, sondern auch in eine Sofortbelastung möchte. Die dritte Challenge ist, die korrekte Implantatposition tatsächlich sicherzustellen. Denn gerade wenn wir in der ästhetischen Zone sind, nehmen wir als Beispiel mal den oberen Frontzahn, ist es essentiell, dass das Implantat korrekt positioniert wird. Also in der richtigen vertikalen Tiefe und in einer nach palatinal versetzten Position. Hier gibt es eine sehr, sehr schöne Studie von Tomaselli et al., die uns zeigt, wie wichtig für das ästhetische Outcome die korrekte Implantatposition ist. Und hier sehe ich eine große Herausforderung, denn zum einen muss ich diese Implantatposition korrekt planen. Ich muss sie zum anderen aber auch händisch umsetzen können. Denn das Bohren palatinal versetzt in eine natürliche Alveole hinein, und das Inserieren des Implantats in diese von der natürlichen Alveole abweichende Position ist händisch sehr, sehr schwer zu bewerkstelligen. Und das ist für mich zum Beispiel eine klare Indikation für eine Guided Vorgehensweise, also für Computer Guided Surgery. Zum einen, dass meine Planung der Implantatposition von Anfang an perfekt ist und dass ich über die Schablone auch sicherstellen kann, dass ich diese Position tatsächlich auch erreiche.
Wie sieht's aus mit der Erfolgsquote? Also man muss sicherlich die Risiken abwägen, Indikationsstellung, was wir gesagt haben.
Genau.
Und wie also, würdest du dann die Erfolgsquote einordnen im Vergleich zur Implantation in ortsständigen Knochen?
Da ist die Literatur heute sehr, sehr eindeutig. Da sagen die Studien eigentlich sehr, sehr klar, die Erfolgsquote der Sofortimplantation ist heute 1:1 vergleichbar mit der konventionellen Implantation. Das heißt, es gibt vom Risikoprofil keinen Grund, auf die Sofortimplantation zu verzichten. Wichtig ist aber natürlich die richtige Indikationsstellung und die richtigen Techniken. Denn natürlich hat die Sofortimplantation eine Lernkurve und hat ihre Challenges. Aber wenn man da im sicheren Fahrwasser bleibt, ist tatsächlich die Erfolgsrate die gleiche wie bei der Spätimplantation.
Okay. An jedem Implantat hängt der Patient, am Patient der Überweiser natürlich etc. Das, ich könnte mir vorstellen, dass da entsprechende Kommunikation dann auch stattfinden muss. Was hast du generell für Erfahrungen gemacht in der Zusammenarbeit mit den Überweisern in puncto Sofortimplantation? Gibt es da Vorbehalte? Mhm. Wie weit ist das bei dir in deinem Klientel da verbreitet?
Das ist natürlich eine wichtige Challenge, die du da ansprichst, denn wir leben weitestgehend von der Überweisertätigkeit und hier brauchen die Überweiser natürlich ganz klare, nachvollziehbare Strukturen und sie müssen wissen, wie lang welche Abläufe laufen und sie müssen sich darauf verlassen können. Und rein von diesem Aspekt her sind natürlich schon gewisse Vorbehalte bei vielen Überweisern da, weil sie sagen, ich kenne die Abläufe, die sind eingespielt, darauf bin ich eingerichtet. Wenn wir jetzt plötzlich als Chirurg diese Abläufe ändern wollen, ist das erstmal eine Herausforderung, die man gemeinsam lösen muss, wo man gemeinsam reden muss. Insofern würde ich sagen, dass die Überweiser, mit denen wir intensiv und aktiv Sofortbelastungskonzepte machen, machen vielleicht in der Realität 10% aus. Also es ist sicherlich die Minderheit. Es wird aber eine immer größere Zahl. Das Interesse nimmt klar zu.
Vom Ablauf her, du hast ja gesagt, die Abläufe verändern sich, man muss das besprechen etc. pp. Normalerweise geht der Patient dann mit einem Gingiva-Former in irgendeinem Provisorium oder auch nicht zurück zum Überweiser. Wie läuft das bei der Sofortimplantation? Zu welchem Punkt behandelst du die Patienten, auch wenn eine Sofortversorgung etc. im Spiel ist?
Genau, das ist ja eben genau der schwierige Punkt in der Abstimmung gemeinsam. Denn wenn wir von einer, wir müssen zum einen unterscheiden, sprechen wir nur von einer Sofortimplantation, aber ohne Sofortbelastung, sprich also mit irgendeiner Form eines konventionellen Provisoriums, Interimsersatzes. Und da hat man ja trotzdem eine Heilungszeit von 2 bis 3 Monaten. Wenn wir aber auch von der Sofortbelastung reden, dann funktioniert es im Workflow eigentlich nur so, dass wir dann im Auftrag für den Überweiser nach entsprechender vorheriger gemeinsamer Besprechung ein Langzeitprovisorium für den Patienten fertigen und das auch einsetzen. Denn letztlich stehen wir ja auch für die Osteointegration der Implantate gerade. Wenn es also irgendeine Komplikation in der Einhaltungsphase geben würde, muss es ja auch klar sein, dass wir diejenigen sind, die die Ansprechpartner dafür sind. Und wir überweisen den Patienten dann in dem Moment zurück, wo wir eine vollständige Hart- und Weichgewebsausheilung haben, in der Regel nach 3 bis spätestens 6 Monaten. Und dann muss der Überweiser eigentlich nur noch die Situation nehmen und 1:1 in den definitiven Zahnersatz überführen.
Sprich, in den meisten Fällen findet eine reduzierte oder komplette Belastung, Versorgung des Implantats statt.
Richtig. Richtig, dann in unseren Händen, in Absprache und im Auftrag des Überweisers und dann natürlich der gesamte finale ZE des Überweisers. Der Vorteil ist dabei, dass für den Überweiser keinerlei offenen Fragen bleiben. Er kriegt eine vollkommen ausgeheilte, ausgereifte Situation, sowohl was das Hart- als auch was das Weichgewebe anbetrifft. Und er kann es, ob jetzt konventionell oder digital, in seinem gewohnten Workflow definitiv versorgen. Und damit ist für den Patienten eigentlich, glaube ich, ein sehr guter Service getan. Denn der Patient hatte die Vorteile einer Sofortbelastung eines festsitzenden Provisoriums. Und trotzdem bleibt natürlich der Zahnersatz in den Händen seines Zahnarztes, so wie er es kennt und so wie er es erwartet.
Wie ist das Feedback der Patienten auf diese Möglichkeit? Du musst ja darüber aufklären, Risiken, Chancen etc.
Richtig. Also die grundsätzliche Meinung der Patienten ist eigentlich, wie soll ich es ausdrücken, pessimistisch interessiert. Das heißt, die meisten sagen, ja, ich habe da schon mal was gelesen, das interessiert mich, aber das kann doch gar nicht funktionieren. Also es gibt viele Vorbehalte von Seiten der Patienten, aber schon auch viel Interesse. Und dann ist es natürlich unsere Aufgabe als Chirurg im Beratungsgespräch, das mit dem Patienten zu erörtern. Ist er der richtige Fall? Ist es die richtige Indikation? Kann ich das anbieten? Bespreche ich es entsprechend mit dem Prothetiker und mit dem Zahntechniker? Und dann entscheiden wir letztlich gemeinsam in diesem Dreieck aus Prothetiker, Zahntechniker und uns als Chirurgen, ob wir dem Patienten eine Sofortversorgung anbieten oder nicht.
Mehr exklusive Inhalte findet ihr auf unserer Website. Link befindet sich in der Bio für den vollen Zugang. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert unseren Channel, um keine Folge zu verpassen. Auf unserer Website voicesofimplantology.com findet ihr alle Folgen auch im Videoformat. Voices of Implantology. Join the conversation.